von dieser Serie zusammenwachsen. Und ich möchte heute mit euch den Anfang anschauen, dann, was auf dem Weg zusammenschweißt und was eigentlich der verborgene Kitt von einer Gemeinschaft ist. Und ich bin überzeugt, dass ein guter Anfang immer etwas Gutes ist. Vielleicht haben das auch schon gemerkt, oder? Wenn ihr irgendwie, zum Beispiel, wenn ihr einen Pizzateig machen, oder? Und, von Anfang an haben ihr irgendwie zu viel Mehl, oder wenn ich letztens mal plötzlich dachte, hey, habe ich jetzt echt zu viel Salz rein da? Habe ich jetzt Salz für 400 Gramm rein da, aber nur für 200 Gramm? Und dann tatsächlich ist es so gewesen, ja, wir müssen schnell das Fenster auftun. Danke. Und dann habe ich so ins Mehl gelangt und das wieder versucht rauszunehmen. Und es ist noch, ja, ist, glaube ich, noch ganz ordentlich geworden dann. Aber manchmal, wenn es so ein bisschen schief anfängt, dann ist immer so ein bisschen die Unsicherheit. Wie wird es dann enden? Wie kommt es dann weiter? Und was die erste Gemeinde auszeichnet, ist, dass sie einen starken gemeinsamen Anfang miteinander gehabt haben. In dem Text drin, wo der Timon euch gelesen hat. Und das Entscheidende ist, dass sie Menschen gewesen sind, die gehört haben. Und dann, wo sie es gehört haben, das ist ja mal noch nicht so schwer zu hören, oder? Wir hören ja heute relativ viel. Dann, wo sie es gehört haben, ist ihnen zack durchs Herz durchgegangen. Und sie sind getroffen worden von Gottes Wort, wie wenn es ihnen ins Herz ihnen sticht. Oder wie wenn sie plötzlich im Herz eine totale Überzeugung haben und merken, hey, da redet ja nicht ein einfacher Fischer von Galiläa, sondern da redet Gott selber zu uns. Da sind wir plötzlich in die Gegenwart Gottes hineinversetzt. Und ich weiss gar nicht, ob wir das heute noch kennen, weil das Problem ist ja heutzutage, dass wir alle extrem geschult sind, um immer reflektieren und beurteilen und überlegen und sagen, ja, das mag deine Wahrheit sein, meine Wahrheit ist eine andere. Und es hat irgendwie wie nichts mehr so, wo uns überhaupt kann treffen. Weil, vielleicht geht es euch da anders, oder? Aber ich habe das schon viel erlebt, dass ich eine Predigt gehört habe und dann bin ich heimgegangen und dachte, ja, das ist nicht so gut gewesen und das würde ich jetzt nicht so sagen. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, halt, ich muss ja nicht beurteilen, was die anderen oder was der Pastor sagt, sondern ich muss hören. Und als ich das anfange an schnallen, habe ich gemerkt, ich komme in jedem Moment und in jeder Situation immer etwas über von Gott. Selbst an so Situationen, wo ich ungern daran teilnehme, weil ich irgendwo von außen her da gezwungen bin, habe mich einfach gewöhnt, um zu merken, hey, ich will offen sein. Ich will offene Ohren haben, weil irgendetwas kann mein Herz treffen und kann mein Herz verändern. Und jedes Mal, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, ist das eigentlich das Ziel von Gott. Das Ziel von Gott ist nicht, euer Intellekt zu schulen. Für das könnt ihr Weiterbildungskurs machen oder studieren oder was halt sonst so ein Angebot ist, Mikroklubschule. Das Ziel von Gott ist, unser Herz zu formen, unser Herz zu treffen. Und Herz zu treffen, das ist das, was letztendlich auch Herzen verändert. Die Menschen, es ist ihnen durchs Herz durchgegangen. Und ich predige nicht zuerst mal über den Text, ich bin bei dem Text immer versucht zu fragen, hey, wann ist dir das letzte Mal etwas durchs Herz durchgegangen? Von Gott her. Wo du plötzlich gemerkt hast, jetzt redet Gott. Jetzt geht es mich persönlich an. Jetzt ist es nicht mehr einfach nur so ein bisschen beliebig, sondern jetzt ist es Vordergrad. Und wenn das passiert, dann passiert eben das, was auch in dieser Gemeinde dann passiert ist. Oder? Die Menschen, die sind den Weg gegangen. Und dann sind sie im Herzen getroffen worden und dann sind sie vor einer Entscheidung gestanden. Nämlich vor der Entscheidung, gehen wir den Weg wieder zurück oder ändern wir unser Leben? Wird etwas Neues? Darf etwas Neues in meinem Leben passieren? Darf eine Veränderung geschehen? Und ihr wisst, Veränderungen sind total heikel. Veränderungen sind darum total heikel, weil man nie recht weiss, wie es dann vorwärts geht. Also was kommt dann als nächstes? Und darum ist es so schwierig, auch etwas in seinem Leben zu ändern. Man kann ja schnell einmal irgendwie am 31. oder mit dem Glas Freischnee in der Hand, zubrust und sagen, ich tue mir jetzt das vorne fürs neue Jahr. Dann hat man einen guten Vorsatz gefasst, aber mit dem ist es ja nicht da. Weil das trifft nur unseren Kopf. Damit wirklich sich etwas ändert, müssen wir in unserem Denken und in unserem Sitz vom Wählen, und das ist von der Bibel her gesehen, das Herz, müssen wir in unserem Wählen innen verändert werden. Wir müssen das Gute wählen. Einer der tragischsten Momente in meinem Leben war, als ich an einem Punkt einmal gemerkt habe, ich will ja das Gute gar nicht. Ich weiss zwar, was richtig wäre, aber wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, will ich nicht das Richtige tun, sondern ich will das andere tun. Und in dem Moment habe ich in der Tiefe erkannt, was Sünde ist. Sünde ist nicht das, was aus meinem Leben rauskommt primär, sondern das, was drinnen ist. Und das, was rauskommt, macht es nur sichtbar, was drinnen ist. Man sieht an einem guten Baum die guten Früchte und an einem schlechten Baum die schlechten Früchte. So mit dem Agrarbeispiel wird das in der Bibel gesagt. Die Menschen, die sind getroffen worden und sie sind in dem Moment, wo sie getroffen worden sind, und das ist ja nicht, das ist nicht eine Stunde oder zwei, wo man darüber nachsehen kann, überlegen, will ich jetzt das oder will ich das nicht? Und das sind so die Zack-Momente. Ich hoffe, du kennst auch so einen Moment, oder? Wo du plötzlich merkst, jetzt stehe ich einen Weg ab, jetzt muss ich mich entscheiden. Und sonst ist es vorbei, sonst läufst du nämlich wieder den Weg zurück. Gehst wieder ins Alte zurück. In solchen Momenten, die relativ kurz sind, entscheidet sich, was für Menschen das wir sind. Ob wir Menschen sind, die festgefahren im Alten bleiben wollen, oder ob wir Menschen sind, die sich von Gott verändern lassen. Und die Veränderung, die da passiert ist in diesem Bereich, die haben die Leute dort mal ganz einfach festgemacht mit der Taufe. Mit der Taufe, und zwar, ich kann das nicht einmal so genau sagen, was der Grund ist, aber was sichtbar ist, ist, dass genau durch die Taufe eben etwas offensichtlich wird, was im Herzen passiert ist. Es wird etwas sichtbar, was verborgen war. Im Herzen ist es verborgen. Dass wir jetzt diesen Weg gehen, dass wir Zukunft weisen. Aber in dem Moment haben sie eine Entscheidung getroffen, wo sie quasi wie den Stempel drauf gemacht haben und gesagt haben, und jetzt geht's anders weiter. Das ist der Anfang von der Gemeinde. So sind die gestartet. Nicht als die, die irgendwie gesagt haben, es wäre auch noch schön, wenn wir da in Adlischwil eine Kirche hätten. Oder es wäre auch noch wahnsinnig toll, wenn wir uns ein bisschen mehr würden sehen würden. Einfach so am Sonntag, dass man weiss, was man machen soll, oder? Wenn man ja älter wird und Kinder draussen sind, hat man ja so viel Zeit. Oder auch nicht. Je nachdem, was man halt macht. Aber so einen Punkt, oder, wo alle haben können zurückschauen und können sagen, wir sind der gleiche Weg, wir sind quasi durch die gleiche Tür reingegangen. Und das ist nicht etwas gewesen, wo sie später mal gesagt haben, ja, wir sind da so ganz langsam ein bisschen reingewachsen. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, hat meine Frau mich motiviert, ich weiß gar nicht, was ihre Motivation war, was sie da genau bezweckt, könnt ihr dann mal selber fragen. Aber sie hat mich motiviert zum Bibellesen und beten, weil ihr das wichtig war. Und ich, verliebt, wie ich war, am Bibellesen und betet. Und dann habe ich so über mich gedacht, jetzt bin ich ein Christ. Ich lese die Bibel und ich bete. Das mache ich Christen. Aber getroffen war im Herz, bin ich noch lange noch nicht. Und es hat auch keine effektive Auswirkungen auf mein Leben, außer dass ich morgen ein bisschen mehr Zeit gebraucht habe, wenn wir da jedes Mal zwei Kapitel gelesen haben, also sie eins und ich eins, hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber wirklich verändert hat es nichts. Verändert tut es nicht, wenn man sich anfängt christlich verhalten, sondern ändert tut es, wenn man im Herz getroffen wird. Und wenn man im Herz nicht getroffen wird von Gott, dann kennt man vermutlich Gott gar nicht wirklich. Das ist so ein bisschen wie wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich habe mal irgendetwas vom Bill Clinton gehört. Ist nicht so ein guter gewesen, oder? Hat so ein bisschen schluffige Sachen gemacht. Aber wir kennen ihn nicht wirklich. Wir wissen nicht wirklich, was genau ihn bewegt hat, dort mal komisches Zeug zu tun. Wir wissen nicht, was eine Greta bewegt, das zu machen, was sie wirklich macht, was der Auslöser ist. Man sieht nur, was sie macht, aber nicht, was in ihr innen ist. Und viele, denke ich, manchmal leben auch mit Gott so, dass sie irgendwie eine Ahnung haben, wer Gott ist und was er macht, aber nicht in die Berührung mit ihm kommen. Nicht in dem Moment, wo sie irgendwie merken, hey, da hat Gott jetzt geredet. Und ich sage nicht, dass so ein Moment, so ein Herzensmoment, oder, das muss nicht Alltag sein. Könnt ihr auch in der Bibel schauen, oder? Das sind manchmal sehr, sehr lange Zeitdauern, auch bei Mose oder beim Abraham, wo Gott nicht redet und dann irgendwann redet er wieder. Sie haben miteinander einen gemeinsamen Start gehabt und sie haben nachher miteinander eine gemeinsame Frömmigkeit gehabt. Ich hab versucht, ein anderes Wort dafür zu finden, für Frömmigkeit. Es ist gar nicht so einfach. Man könnte es vielleicht übersetzen mit Glaubenspraxis. Wie haben sie ihren Glauben gelebt? Und sie haben ihren Glauben gelebt mit diesen 3 Gs und dann das L wird noch ein eigener Punkt sein. Ich denke, ihr könnt schon erraten, was L dann ist. Sie haben ihr Glaubensleben so gelebt, dass sie miteinander Gottes Wort gelost haben. Sie sind da gehockt, haben miteinander gelost, was der Apostel, was die Leute, die mit Jesus über 3 Jahre unterwegs sind, erzählt haben. Sie haben mit können verfolgen, was wir heute in der Evangelien lesen können. Sie haben gehört, wie Jesus sich zu Menschen anbewegt hat und ihre tiefsten Sorgen aufdeckt hat oder nicht. Sie haben erzählt, vielleicht die Geschichte von dieser Frau am Brunnen, wo irgendwie, würde heute sagen, umeinander gehühnert ist. Und plötzlich hat Jesus ihr gesagt, hey, du lebst irgendwie unordentlich. Und es hat sie so bewegt und so verändert, dass sie auf einen Schlag eine Frau geworden ist und gesagt, ich will, oder ich habe den gefunden, der mein Leben ändern kann. Und sie haben Bergpredigt geschaut und sie haben den gehört, nicht geschaut natürlich, sie haben Bergpredigt gehört und sie haben den gehört, selig sind die, die ein zerbrochenes Herz haben. Selig sind die, die ein zerbrochenes Herz haben. Oder selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und sie haben gewusst, ja, genau das wollen wir. Wir wollen doch eine gerechte Welt. Und ja, wir brauchen doch jemanden, der meinen Schmerz und meine Trauer und meine Not sieht und kennt. Und sie haben gewusst, das ist Jesus. Sie sind dort miteinander zusammengekocht und sie haben über Gottes Wort nachstudiert. Sie haben die Geschichten einander erzählt. Und sie sind so gefestigt worden im Glauben. Und über mehrere hundert Jahre seit der Reformation ist das dann eigentlich das Zentrum gewesen von jedem Glauben, dass man sich Gottes Wort aussetzt, immer wieder. Und so ist das Leben gefestigt worden von der ersten Gemeinde und auch von den Gemeinden, die reformiert worden sind dann, weil sie gewusst haben, hey, ich weiss, was Gott will. Ich weiß, was Gottes Gedanken über mir sind. Ein Plan vom Heil, gute Gedanken. Ich weiß, dass ich in dieser Welt nicht nur einen Schocki wird haben, aber dass ich eine Hoffnung habe, die über das Ziel über das ausgeht, was wir jetzt da haben. Und wir bescheissen uns selber, wenn wir das Gefühl haben, wir können Christen sein, die irgendwie gefestigt sind im Glauben, aber Gottes Wort hat keinen Raum in unserem Herzen. Das geht einfach nicht. Es wird nicht funktionieren. Es hat sich in den letzten 100, 500 Jahren bewährt. Also ich denke mir, es spricht für sich. Das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben intensive Gemeinschaft gelebt. Ich kürze das da ab, damit es schön Platz hat. Sie haben intensive Gemeinschaft gelebt. Das heisst, sie sind zusammengekommen und sie haben sich ermutigt und sie haben sich ermahnt und sie haben miteinander vielleicht auch mal gestritten und den Weg gesucht, aber dann sind sie wieder gegangen. Sie sind zusammengeblieben. Immer wieder. Haben sich immer wieder gesucht. Wenn Christen dort mal in eine neue Stadt gekommen sind, haben sie die Toren aufgemacht und geschaut, wo sind denn da unsere Geschwister? Wo ist meine Familie, meine Kirche? Und haben sich dort angeschlossen, sind dort auch aufgenommen worden. Es war für sie selbstverständlich, die Gemeinschaft zu leben. Die erste Gemeinde hat das so gemacht, dass sie täglich zusammen waren. Täglich miteinander gegessen haben, täglich miteinander gefeiert haben, dass sie Erlöste sind. Sie waren zusammen und haben sich immer wieder, auch gerade im Abendmahl, daran erinnert, dass sie eine gemeinsame Hoffnung und eine gemeinsame Zukunft haben. Dass sie nicht allein unterwegs sind. Vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung. Die, die keinen Flyer auf dem Stuhl haben, das ist der obere Teil vom Flyer, den ich mir da gross kopiert habe, mit dem Bibeltext drauf, man kann, vielleicht könnt ihr es, ja super, man kann das auch auf der Homepage an mich abladen, den Flyer, für die, die auch sagen, Natur ist mir so wichtig, ich will kein Papier, ich habe ja ein Handy. Gut, die Ironie, den haben sie nicht gemerkt, aber das macht nichts. Dritte, was sie gemacht haben, ist, sie haben gebetet. Wer Katharina Michli kennt, der weiss, wir versuchen alle Leute, die bei uns in der Nähe, in der Umgebung sind, immer zum Beten zu motivieren. Und wir machen das zum Beispiel auch mit der Unterklasse. Am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst Unti gehabt. Und was wir dort machen, ist, wir fragen einfach so spontan, Raphael, willst du beten vor dem Essen? Raphael hat jetzt noch nie dürfen beten vor dem Essen. Vielleicht das nächste Mal, gell? Ja, wir versuchen, eine Selbstverständlichkeit vom gemeinsamen Gebet zu installieren bei allen Menschen, die wir über den Weg laufen. Und zwar einfach darum, weil wir überzeugt sind, dass aus dem heraus, dass Gottes Wort in Gemeinschaft hineinredet und man mit der Gemeinschaft miteinander auch spürt, das ist alles ein bisschen verzahnt miteinander, hätte er das können mit dem verzahnen, dass die Gemeinschaft, das gemeinsame Gebet eine unglaublich starke Kraft hat. Die erste Gemeinde hat darum gebetet, weil sie es bei Jesus gelehrt haben. Oder sie haben gemerkt, Jesus hat so ein tiefes Vertrauen zum Vater und er lebt darum auch so viele Zeichen und Wunder und so viel Sagen. Wir wollen auch die Beziehung haben zu dem Vater. Wir wollen auch können zu ihm rufen und hören. Und dann sind sie zu Jesus gegangen und gesagt, Jesus, lehr du uns beten. Und er hat es gemacht. Ein ganz einfaches, simples Gebet. Er hat sie gelehrt. Und nachher haben sie gewartet und haben gewusst, ah, Jesus ist jetzt auferstanden. Und dann hat ihnen gesagt, geh zurück auf Jerusalem, wartet auf die Verheißung. Und sie haben die Verheißung gehabt, sie haben Gottes Wort gehört. Und sie haben gewusst, wir müssen wie eine Verbindung miteinander schaffen in der Gemeinschaft zu dem Wort, in dem, dass man das, die Verheißung erbittet. Pfingsten ist auch darum geworden, weil die Gemeinde um den Heiligen Geist gebetet hat, um die Verheißung gebetet hat. Ich weiss, man kann jetzt natürlich das umdrehen und sagen, ja, wäre es dann nicht Pfingsten geworden, wenn es nicht gebetet hätte, was weiß ich. Aber irgendwie hat das zusammengepasst, oder? Sie haben gewusst, es kommt und sie haben gebetet und es ist passiert. Unser Gebet hat dann eine Kraft, wenn sie auf Gottes Wort abstützt, wenn man das betet, was Gott will geben. Unser Gebet hat eine extreme Kraft, wenn wir es in der Gemeinschaft tun, wenn wir eins werden im Gebet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Wenn ihr eins werdet im Gebet, so könnt ihr mich bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Unglaublich krasse Verheißung. Das ist das, was mich motiviert, wenn wir am Dienstagabend, auch nächsten Dienstagabend, wieder zusammen sind. Das suche ich im Gebet, dass wir die Einheit erleben können, dass wir miteinander spüren und verstehen, was Gott will tun. Ist mir jetzt gerade zu sinken, vielleicht denken die jetzt, wie sollen wir das alles machen, wir haben ja keine Zeit. Okay, ja, also gut, Gottes Wort lesen. Der Abschnitt, wo in der täglichen Bibel lese, ist Maximum 5 Minuten Zeit. Beten, unser Vater, 1 Minute. Gemeinschaft braucht ein bisschen mehr. Aber es bringt auch mehr, wenn man mehr Zeit hat. Also, ich sehe, es ist nicht so eine Wahnsinns-Zeitinvestition. Und wenn man natürlich dann einmal, wenn es einem den Ärmel richtig reinnimmt beim Betten, dann braucht es schon mehr Zeit. Wenn man so ein Fan wird, oder so richtige Passion entwickelt. Das Letzte, und das ist auch mein dritter und letzter Punkt, das Letzte, wo die Gemeinde ausgezeichnet hat, wo sie zusammenwachsen lassen hat, ist einfach ihre Liebe zueinander gewesen. Einfach die Liebe, die nicht daran vorbeigeschaut hat, wenn ein anderer Not hat. Die Liebe, die nicht ich-bezogen war, sondern sich gegen aussen geöffnet hat. Und plötzlich sind da ganz viele Menschen gewesen, die mit offenen Augen durch die Welt gegangen sind und fragen, ja, was brauchst denn du? Ich weiss immer, wenn ich so Sachen sage, oder, hat mir auch schon mal jemand gesagt, ja, das tönt immer so schön in der Gemeinde. Da komme ich in die Gemeinde, aber wer kümmert sich dann um mich? Wer sieht mich dann? Weisst, es geht nicht darum, dass du gesehen wirst, sondern es geht darum, dass du ein Mensch wirst, der andere sieht. Es geht nicht darum, dass du gesättigt wirst, sondern es geht darum, dass du merkst, dass durch dich andere Menschen gesegnet können werden. Und es gibt kein grösseres Glück auf dieser Welt, als wenn der Segen durch dich durchströmt zu anderen Menschen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir, wenn wir das uns überlegen, mit der Liebe, oder? Dann merken wir, wir können gar nicht allein Christ sein. Wir können gar nicht als Einzelkämpfer Christ sein. Warum nicht? Wenn man allein ist, da abgeschottet und trennt von allem anderen, wie will man dann lieben? Liebe ist ja etwas, was man gibt. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gibt. Liebe ist etwas Verschenkens. Ja, wem willst du denn die Liebe schenken, wenn du allein bist? Darum hat Jesus Christus in Anführungszeichen Schlusszeichen gemeint, Kille erfunden, damit wir einen Ort haben, wo wir Liebe einüben können und Liebe schenken können. Wir haben das letzte Mal darüber nachgedacht, über die Früchte vom Geist. Die Früchte vom Geist, wenn du wahnsinnig sanftmütig und geduldig bist, dann ist ja das schön für dich. Aber wirklich interessant und spannend wird es nur im Miteinander, im gegenseitigen Austausch. Wirklich Früchte vom Geist werden erst dort richtig schön und sichtbar, wo man sie teilt mit anderen. Das ist der Sinn und Zweck davon. Der Sinn und Zweck von Gemeinde ist, dass Gott Segensströme auf dich schenkt und du diese Segensströme weiter schenkst zum Nächsten. Und wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, es gibt nichts Befriedigenderes, es gibt nichts Schöneres, als wenn du merkst, dass Gott durch dich durch andere Menschen segnet. Dass Gott durch deine Worte anderen Trost und Hilfe ist. Dass Gott durch dein mahnende Wort jemand vom Abgrund zurückreisst. Unglaublich. Es ist unglaublich, wenn man plötzlich merkt, Gott ist zwar im Himmel, aber er wirkt durch mich in die Welt hinein. Und für das brauchst du es Gegenüber. Und wenn man irgendwie mal im Kopf einen Moment lang denkt, ich könnte ja mein Christsein auch ohne Gemeinde leben, dann muss ich sagen, das hat noch nie funktioniert. Es hat ein paar wahnsinnige Exoten gegeben dort, bei den Kartäuserkloster oder in Ittingen, die das ein bisschen versucht haben. Aber eigentlich ist das völlig am Ziel vorbei. Jesus ruft ja seine Jünger zu sich. Und wenn er sie sendet, sendet er sie nicht einzeln, sondern das Zweite. Weil er weiss, wir brauchen einander. Wir müssen miteinander unterwegs sein. Anders geht's nicht. Und sie sind miteinander unterwegs gewesen. Hopsla. Sie sind miteinander unterwegs gewesen und haben das praktiziert. Eine Liebe, die dann nicht irgendwo stehen bleibt und sagt, ja, weisst, ich habe jetzt keine Zeit. Eine Liebe, die nicht sagt, oh, sorry, mein Bormene ist mir. Eine Liebe, die nicht einmal von ihren Häusern und Grundstücken Halt gemacht hat, immer wieder wahnsinnige Herausforderung. Sie sind bereit gewesen, sich zu öffnen. Sie sind bereit gewesen, aufeinander zuzugehen. Sie sind bereit gewesen, motiviert durch Gottes Wort und durchs Gebet, Gemeinschaft in einer Tiefe zu leben, wo nicht einfach nur, was kann ich profitieren, der erste Gedanke ist, sondern wo es übergegangen ist in das, was habe ich zu geben. Und wir wachsen als Gemeinde zusammen, wenn wir in das Denken reinkommen können, in das göttliche Denken. Gott hat die Welt angeschaut und hat die armen Scheiben auf dieser Welt gesehen, dich und mich, und hat sich gefragt, was kann ich denen geben? Und dann ist ihm der Sinn gekommen, sie brauchen mich. Sie brauchen nicht gute Ratschläge, sie brauchen nicht mehr Geld, sie brauchen nicht mehr, weiss der Gucke was, neues Handy, sie brauchen mich. Wir leben Gemeinschaft, wenn wir verstehen, der Nächste braucht dich. Und du kannst etwas geben. Wenn ich euch einlade zum Betten oder für euch beten lasse und ihr denkt, oh nein, das ist aber geschämig, dann beraubt ihr euch einfach da dem Segen. Dann sind ihr einfach da, an dem Punkt, schneidet ihr etwas ab, macht ihr eine Grenze dazwischen, weil ihr sagt, da ist meine Angst. Was denken die Leute? Da ist meine Scham. Und die da am Betten sind für euch, die denken nur, wieso kann ich nicht mehr segnen? Wieso kann ich nicht mehr geben? Wie genau das wollen sie. Wer ist Katharina und der Jürg, glaubst du? Gell, Jürg, kann man so sagen, oder? Gut. Ja, wäre blöd gewesen, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte. Kommen wir zum Schluss. Die erste Gemeinde ist zusammengewachsen, weil sie einen gemeinsamen Start gehabt hat. Nicht einfach nur so, ja, ich gehöre dazu, nein, ich gehöre doch nicht dazu. Alle haben gewusst, die dort im Wasser sind, aus dem Wasser gekommen sind, sich der Gemeinde angeschlossen haben, nachher zusammen gewesen sind, die haben gewusst, wir gehören zusammen. Punkt. Es war nicht die Frage von Mitgliedschaft gewesen, nicht die Frage irgendwie von anderen Sachen, sondern einfach, Christus ist unser Zentrum, der Mittelpunkt von unserem Leben. Sie alle haben ihren Glauben gestärkt und sich genährt durch diese Sachen, durch Gottes Wort, durch das Gebet, durch Gemeinschaft und durch eine Liebe, die aus dem rauswächst und wo tätig und sichtbar wird. Wir können nur zusammenwachsen, wenn wir an diesen alten Weisheiten wie immer wieder festhalten, wieder sagen, gut, dann wollen wir wieder zurückkommen. Wir wollen wieder hören, was Gott sagt. Wir wollen wieder uns treiben in Gemeinschaft, obwohl wir verletzt worden sind, obwohl wir Angst haben, obwohl wir vielleicht auch manchmal denken, ja, was habe ich denn schon zu geben? Das merkst du erst, wenn du drinnen bist und anfängst zu geben, was du alles zu geben hast. Denn Gott kann auch da abklemmen. Wenn du von deiner Seite her da aufhörst zu geben, kann es auch sein, dass du oben mal einfach nichts mehr nachkommt. Sonst gibt es quasi wie eine Segensvergiftung in deinem Leben rein. Oder wenn man zu viel Salz isst oder so. Oder wie die Person, die ich kenne, die mal Rüebli gegessen hat und Rüebli gegessen und Rüebli gegessen. Dann ist sie ganz gel geworden. Und dann ist sie zum Arzt gegangen. Habe ich Gelbsucht? Nein, sie haben einfach zu viel Rüebli gegessen. Oder zu viel ist manchmal nicht gut. Und darum ist es wichtig, dass das da fließt. Und es kann da von beiden Seiten her unterbrochen werden oder da. Und wenn das unterbrochen wird, ist manchmal auch gut, wenn man wieder sagt, ich will wieder. Ich will wieder mein Leben auch einsetzen für meinen Nächsten. Und ich will Gott ehren durch das, dass meine Gaben ein Segen sind für den Nächsten. Amen. Können wir aufkommen?